Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Folge von Schmiedings Blick heute am 4. September. Heute sprechen wir zunächst über die Zollpolitik der USA und dann schwerpunktmäßig über Konjunktur, Wachstum und Reformen in Deutschland. Mein Name ist Klaus Newe, ich leite das Wealth and Asset Management bei Berenberg. Holger, in den USA hat ein Berufungsgericht mehr als 60% der Zusatzzölle, die US-Präsident Trump bisher verkündet hat, für illegal erklärt. Erläutere uns bitte kurz, worum geht es dabei genau?
Klaus, das Budgetrecht ist das klassische Vorrecht des Parlaments. Das Parlament bestimmt über Staatseinnahmen und Staatsausgaben. Die amerikanische Revolution, die stand ja mal unter dem Motto No Taxation Without Representation. Die Exekutive, also der Präsident, darf nur dann Zölle selbst erheben, wenn das Parlament ihn ausdrücklich dazu ermächtigt hat. Der US-Präsident darf das beispielsweise in einer nationalen Notlage. Trump hat ja die meisten seiner Zölle mit einer angeblichen nationalen Notlage begründet. Aber ob die Fehlbeträge in der US-Handelsbilanz, die es ja seit langem, langem gibt, plötzlich als nationale Notlage gelten können, das ist die Frage. Ein Berufungsgericht hat dazu Nein gesagt. Allerdings, es hat die Zölle vorerst bis Mitte Oktober in Kraft gelassen.
Höchstwahrscheinlich wird der Fall doch jetzt beim obersten Gerichtshof in den USA landen. Für wie wichtig hältst du denn dieses Verfahren?
In einer Beziehung ist dieses Verfahren wirklich wichtig. Und zwar dabei, wie steht es um die Institution in den USA? Wagt es der oberste Gerichtshof, Trump in einem seiner wichtigsten Projekte wirklich in die Schranken zu weisen? Der normale Sachverstand würde sagen, die Defizite, die Fehlbeträge in der Außenhandelsbilanz der USA, die sind zwar vielleicht nicht schön, die haben vor allem ihren Grund in der amerikanischen Wirtschaftspolitik, die einfach zu expansiv ist. Aber sie sind nicht Ausdruck einer akuten Notlage, nicht Ausdruck einer akuten Krise, die auch noch von anderen Ländern verursacht wurde. Also der normale Sachverstand würde sagen, Trump ist nicht berechtigt mit dem Argument nationale Notlage Zölle zu verhängen. Aber ob der oberste Gerichtshof wirklich diesem normalen Sachverstand folgen wird oder dann doch vor Trump kuscht, das ist eine wichtige Frage, die uns darüber Auskunft geben wird, wie sehr Trump tatsächlich in der Lage ist, seine Machtbefugnisse auf Kosten von Parlament und anderen Institutionen auszuweiten.
Das legt ja eine Anschlussfrage oder Szenariofrage nahe. Sollte der Supreme Court doch gegen Trump entscheiden? Könnten Handelspartner wie Deutschland dann wieder auf niedrigere Zölle hoffen?
Schön wäre es ja, aber wahrscheinlich doch nicht. Denn über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte hat der US-Kongress dem US-Präsidenten immer mal wieder Sondervollmachten eingeräumt. Und Trumps Leute sind ja willig dabei, alle möglichen Entscheidungen der Vergangenheit durchzuforsten, ob sich da nicht irgendein Grund findet, dass Trump als Präsident Zölle verhängen könnte. Und wahrscheinlich werden sie da fündig werden. Da gibt es einige Stellen, die es Trump vielleicht erlauben könnten, die Zölle wieder zu verhängen, selbst wenn der oberste Gerichtshof die jetzige Begründung, nämlich akute Notlage, verwerfen würde.
Holger, kommen wir jetzt zur deutschen Konjunktur. Lass mich zunächst einmal fragen, wie es der deutschen Wirtschaft bisher in diesem Jahr ergangen ist.
Bisher immerhin etwas besser als in den Vorjahren, aber immer noch bescheiden. Wir haben zurzeit eine Art Wellblechkonjunktur. Im ersten Quartal stieg die Wirtschaftsleistung um 0,3% gegenüber dem Vorquartal. Das waren zum Teil Vorzieheffekte, mehr Ausfuhren in die USA, um den drohenden Trump-Zöllen zuvorzukommen. Im zweiten Quartal hatten wir dann die Gegenbewegung, weniger Ausfuhren in die USA. Deshalb Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,3%. Also alles in allem Stagnation im ersten Halbjahr. Zudem hatten wir einen überraschend starken privaten Verbrauch im ersten Quartal und dann nur noch einen leichten weiteren Anstieg im zweiten Quartal. Aber das sind in etwa normale Schwankungen. Alles in allem zur deutschen Konjunktur. Wir hatten im ersten Halbjahr eine Stagnation nach Mini-Rezession in den Vorjahren. Das ist etwas Fortschritt, aber wirklich eben nur bescheidener Fortschritt.
Und was sagen die Zahlen darüber, wo derzeit die Stärken und Schwächen der deutschen Wirtschaft liegen?
Nun vergleichen wir das erste Halbjahr 2025 mit dem ersten Halbjahr des Vorjahres. Die Wirtschaftsleistung insgesamt, das Bruttoinlandsprodukt, ist ganz bisschen gestiegen, 0,2% plus. Wo wird es erarbeitet? Die Wertschöpfung im produzierenden Gewerbe ist in diesem Vergleich um 1% zurückgegangen, beim Bau sogar um 4,9%. Dagegen sehen wir beim Vergleich des ersten Halbjahres 2025 mit dem Vorjahreszeitraum ein leichtes Plus bei Handel, Verkehr, Gastgewerbe, im Bereich Information und Kommunikation und vor allem im Bereich der öffentlichen Dienstleister mit Erziehung und Gesundheit mit einem Plus von 1,7%. Wo wird die Wirtschaftsleistung nachgefragt? Da sehen wir interessanterweise, dass der private Verbrauch ein Plus von 1,3% geschafft hat. Der Staatsverbrauch dagegen sogar 2,5% plus. Die Ausfuhr ist jedoch um 1,1% zurückgegangen, während die Einfuhr kräftig um 3,7% gestiegen ist. Die Investitionen haben auch gelitten, minus 1,1%. Also die traditionellen Stärken der deutschen Wirtschaft, die Ausfuhr und die Investitionen, die sind im ersten Halbjahr 2025 weiterhin schwach gewesen, während andere Dinge, die vor allem auf die Binnennachfrage zurückgehen, außerhalb der Investitionen, durchaus gewisse Anstiege, teils beachtliche Anstiege zu verzeichnen hatten.
Es wird im Moment viel über die Krise der deutschen Wirtschaft gesprochen. Vielleicht auch dazu die Frage an dich, wie schlecht ist denn dort die Lage?
Ja, die Lage ist dort derzeit nicht gut. Vergleichen wir es mit 2018. Das war der Höhepunkt des letzten Aufschwungs vor der Pandemie. Die Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe ist in diesem Vergleich um 5,5% gesunken. Die Industrieproduktion sogar um 14,4%. Hier gibt es einen gewissen Unterschied. Wenn wir rein auf die Produktion schauen, also auf das, was an Gütern hergestellt und verkauft wird, dann ist es ein kräftiges Minus. Das Minus ist immer noch relativ ausgeprägt, aber eben weniger, wenn wir auf die Wertschöpfung gucken. Das liegt daran, dass die Industrie ja immer mehr Dienstleistungen rund um ihre Produkte anbietet. Forschung, Entwicklung, Service. Und auch da steckt ein Teil der Wertschöpfung drin, während ein Teil der reinen Produktion halt auch an andere Standorte ausgelagert wurde. Also alles in allem, die Wertschöpfung in der Industrie ist rückläufig, die Industrieproduktion, also die Produktion dessen, was wir anfassen können, sogar noch stärker als die Wertschöpfung allgemein, weil wir in der Industrie einen gewissen Strukturwandel sehen hin zu Dienstleistung, After-Sales, Service, Forschung und Entwicklung.
Lass uns das Stichwort allgemein aufgreifen und jetzt vom Allgemeinen ein bisschen zum Spezielleren kommen. Jahrzehntelang war die ausfuhrorientierte Industrie der größte Wachstumsmotor des Landes. Sind die aktuellen Probleme dort vor allem die Folge von Schocks von außen oder vor allem hausgemacht?
Ich würde sagen, beide Faktoren spielen eine ähnlich große Rolle. Was die Schocks von außen betrifft, so kämpfen wir ja vor allen Dingen mit der subventionierten Konkurrenz aus China. Die deutsche Warenausfuhr nach China ist seit dem Höhepunkt im Herbst 2022 um 20% gesunken. Auch auf Drittmärkten ist die Konkurrenz aus China für deutsche Unternehmen ein zunehmendes Problem. Dazu kam die Explosion der Energiekosten durch Russlands Krieg gegen die Ukraine. Die Produktion in der energieintensiven Industrie ist um 17,5% eingebrochen im Vergleich zu 2021, also dem Jahr vor Russlands Angriff auf die Ukraine. Und aktuell natürlich auch Trumps Zollpolitik und die damit einhergehende allgemeine Verunsicherung, das lastet auf uns. Das lastet auf Investitionsentscheidungen und damit gibt es im Inland und im Ausland weniger Nachfrage nach Investitionsgütern. Aber mindestens ebenso wichtig wie diese drei großen Schocks von außen sind die weit überhöhte Regulierungsdichte im Inland, die steigenden Lohnnebenkosten, die hausgemachten Fehler in der Energiepolitik und der Fachkräftemangel.
Holger, dann schauen wir mit aller Kürze einer Frage nach vorne. Siehst du Anzeichen für einen Aufschwung?
Ja, es gibt klare Anzeichen dafür, dass die Lage sich bessern könnte. Das IFO-Geschäftsklima ist 6-mal in Folge gestiegen. Und zwar vor allem, weil die Erwartungen der Unternehmen für die Zukunft weniger gedrückt sind. Eine Umfrage unter Einkaufsmanagern im verarbeitenden Gewerbe für August hat den besten Produktionsanstieg seit fast 3,5 Jahren ergeben. Die Auftragspolster in der Industrie nehmen zu. Auch weil es mehr Aufträge aus dem Inland gibt. Also gerade in der Industrie gibt es Hoffnungszeichen. Das gilt auch fürs Baugewerbe, das ja bisher in diesem Jahr ausgesprochen schwach war. Aber der Auftragseingang im Baugewerbe ist im ersten Halbjahr um 5,6% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Also bei Industrie und Bau gibt es klare Anzeichen, dass die Lage sich bessern könnte. Natürlich nur, wenn nicht neue äußere Schocks oder Politikfehler dazwischen kommen.
Welche Rolle spielen dabei die neuen Ausgabenprogramme der Regierung? Mit der Reform der Schuldenbremse haben sich Union und SPD ja viel Spielraum für zusätzliche Ausgaben, vor allem für Verteidigung und Infrastruktur, eingeräumt.
Ja, die gelockerte Schuldenbremse spielt hier eine erhebliche Rolle. Der Auftragsbestand in der Industrie ist besonders stark gestiegen im Bereich Großaufträge. Das sind neben Schiffen, Flugzeugen, Lokomotiven gerade auch viele Aufträge für die Verteidigungsindustrie. Zudem sehen wir einen starken Anstieg der Baugenehmigung, und zwar gerade auch im Bereich öffentlicher Bau. Da kommt hoffentlich bei Investitionen in die Infrastruktur tatsächlich etwas in Gang. Wir haben das ja bitter nötig.
Und wie sieht es mit den längerfristigen Wachstumschancen aus? Werden die zusätzlichen Staatsausgaben die Konjunktur nur für einige Jahre künstlich anschieben? Oder können die Vorhaben der Regierung das deutsche Wachstum auch längerfristig stärken?
Auch hier würde ich einen etwas positiven Ton anschlagen. Das, was die Koalition sich vorgenommen hat, ist insgesamt gut, auch fürs langfristige Wachstum. Wir haben ja bereits den Investitionsbooster, also Sonderabschreibung für Investitionen in den Jahren 2025 bis 2027, gefolgt von einem langsamen, schrittweisen, aber immerhin doch Absenken der Unternehmenssteuern ab 2028. Wir bekommen eine rationalere Einwanderungs- und Energiepolitik. Das Lieferkettengesetz wird entschärft. Wir bekommen Steueranreize für Mehrarbeit jenseits des Rentenalters und für Überstunden. Also alles in allem, die Koalition hat sich einiges vorgenommen, das in die richtige Richtung weist.
Holger, nach einem Sommer des Missvergnügens in der Koalition strebt zumindest Kanzler Merz einen Herbst der Reformen an. Lass mich zunächst einmal fragen, wenn du dabei einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir von der Koalition in diesem Herbst wünschen?
Klaus, da kann ich nicht mit einem Wunsch antworten. Da habe ich mindestens drei Wünsche. Die Liste ist lang. Mein erster Wunsch ist, dass die Koalitionäre mehr miteinander als übereinander reden. Der öffentliche Streit verunsichert. Der ist mittlerweile wirklich eine Art Konjunkturhemmnis geworden. Es wäre besser, die Koalitionäre halten die Klappe, bis sie sich geeinigt haben und uns dann das Ergebnis bekannt geben. Das Ergebnis wäre dann wahrscheinlich ähnlich, aber die Verunsicherung zwischendurch hätten wir uns gespart. Und bei diesem lärmenden Streit, der gerade im Sommer ja wirklich, wirklich lautstark war, geht weitgehend unter, dass die Koalition ja dabei ist, ihren Koalitionsvertrag in nahezu allen Punkten schrittweise abzuarbeiten. Und wie gerade schon angesprochen, da ist einiges Positives für die Wirtschaft dabei. Auch wenn es natürlich längst nicht ausreicht, um Deutschland wieder richtig, richtig, richtig stark voranzubringen.
Okay, das war ein Wunsch für die Koalitionäre zum Umgang miteinander und mit der Öffentlichkeit. Was wäre dein Wunsch zu den Inhalten? Welche Reformen sind vordringlich?
Zunächst einmal, der Koalitionsvertrag sieht ja einiges vor. Er verspricht vor allem auch Deregulierung und Digitalisierung. Also Abarbeiten des Koalitionsvertrages, das haben wir schon angesprochen, gehört zu den Dingen, die gemacht werden sollten. Als besonderer Wunsch für das, was im Koalitionsvertrag noch nicht geregelt ist, ist klar, wir brauchen Reformen unserer sozialen Sicherungssysteme, damit die Lohnnebenkosten nicht immer weiter steigen. Und auch da wäre es gut, wenn die Koalitionäre sich nicht mit Schlagworten behaken, wie nicht finanzierbar oder Bullshit. Denn da kann man miteinander sicherlich doch das eine oder andere regeln, wenn man dann will. Es gibt ja viele Stellschrauben, um in den sozialen Sicherungssystemen etwas zu ändern. Ein Beispiel. Die SPD möchte ja, dass die Rente bei 48% der Eckrente bleibt. Das könnte man ja machen für die Einstiegsrente. Zum Einstieg bekommt jeder diese Rente. Aber nach einigen Jahren bekommen dann die Rentner nicht mehr die Rentenerhöhung nach Maßgabe der Lohnsteigerung, sondern nur noch nach Maßgabe der Inflation. Das wäre für die besser verdienenden, oftmals langlebigen Rentner eine gewisse Einschränkung, aber eben nicht für die Malocher, deren Lebenserwartung leider oftmals etwas unter dem langfristigen Durchschnitt sind. Also hier könnte man etwas finden, wo die SPD ihr Wahlversprechen 48% Haltelinie umsetzt und trotzdem es sozial gerecht sogar Einsparungen am oberen Ende es tatsächlich Einsparungen geben könnte. Auch in der Pflegeversicherung ließe sich das eine oder andere ändern. Vor allem sollte sie um Elemente bereinigt werden, die derzeit wie eine Erbenschutzversicherung wirken. Also es gibt in den sozialen Sicherungssystemen eine ganze Menge Stellschrauben, an denen man drehen kann, um insgesamt diese Systeme auf eine solidere Basis zu stellen. Dafür muss man sich nicht darüber streiten, ob die Rente nun überhaupt nicht mehr finanzierbar ist, ob die Pflege überhaupt nicht mehr finanzierbar ist oder ob man denn auch nirgendwo kürzen darf. Ruhige Sacharbeit an diesen Themen wäre das, was ich mir von der Koalition wünschen würde. Und dann besteht doch eine gewisse Chance, dass sich Mitte links und Mitte rechts, wie schon mehrfach ja in der Vergangenheit, dann doch auf Reformen der sozialen Sicherungssysteme einigen, die uns auf eine bessere Basis stellen.
Holger, du hattest ja auf meine Frage spontan von 3 Wünschen gesprochen. Was wäre denn dein 3. Wunsch?
Wir haben es in diesem Podcast ja schon mehrfach angesprochen. Von überragender Bedeutung von uns in Deutschland und Europa ist, dass wir Putin in die Schranken weisen. Deshalb ist mein 3. Wunsch mehr Waffen und Geld für die Ukraine. Insbesondere mehr Geld für die unterausgelastete ukrainische Verteidigungsindustrie. Merz und Klingbeil gehen bereits in diese Richtung. Aber da könnte noch deutlich mehr, deutlich schneller passieren, um die Fähigkeit der Ukraine, sich gegen Russland zu verteidigen, entscheidend zu stärken. Geld für die ukrainische Verteidigung ist die beste Investition in unsere eigene Sicherheit. Und dies ist eben mein 3. und in gewissem Sinne für einige Zeit größter Wunsch.
Dann gehen wir mit diesen Wünschen und der Hoffnung aus der heutigen Folge heraus und kommen zum Ausblick auf die kommende Woche. Dann sprechen wir unter anderem über die Lage in Frankreich nach der Vertrauensfrage, die Premierminister Bayrou am Montag in der Nationalversammlung stellen will. Vielen Dank für Ihr heutiges Interesse. Bleiben Sie gesund.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.